Ja, erst einmal schön, dass ich wieder hier sein kann und schöne Grüße aus Rendsburg. Das ist ja meine Gemeinde. Als ich so Jugendlicher war, 15, 16 rum, sind wir mit Bekannten meines Vaters auf der Mosel gefahren. Der hatte ein Schiff und dann durfte ich dieses Schiff auch einmal steuern. Ich war der Kapitän des Schiffes. Der Schiffseigentümer hat mir erklärt, worauf ich achten musste. Da waren die Fahrrinne und rechts und links davon Bojen. Und ich musste immer gucken, dass die Schiffsnase genau dazwischen lag. Was passierte? Er hat mich gewarnt, was passierte, wenn ich es nicht gemacht hätte? Dann wären wir irgendwo auf Grund gelaufen. Die Bojen waren Orientierungspunkte für diese Schiffsfahrt, für alle Schiffsfahrten auf Innengewässern, Binnengewässern. Bojen als Orientierungshilfe sind auch ein Bild für die 10 Gebote. Die 10 Gebote als Orientierungshilfe für unser Leben. Eines davon ist heute der Predigttext, das 6. Gebot, landläufig bekannt als Du sollst nicht töten. So habe ich die Predigt überschrieben mit Das Recht auf Leben. Ich möchte mit euch darüber nachdenken, erst einmal über die Grundlagen. Dann zweitens über Mörder im Chicago-Stil. Drittens über Mörder im Vorstadtstil. Und viertens über Beseitige den Mörder in dir. Das Recht auf Leben, du sollst nicht töten. Ephraim Kishon hat Folgendes gesagt. Wir sind also bei den Grundlagen. Kein Zweifel, hier haben wir es mit dem elementarsten, ja mit dem unerlässlichsten Gebot zu tun, das Mose erlassen hat. Ohne dieses Gebot wäre das Überleben der menschlichen Rasse vermutlich in Frage gestellt worden. Denn Onkel Kains Erben lernten überraschend schnell, wie praktisch töten ist, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und damit liegt Ephraim Kishon sicherlich nicht sehr weit ab vom Schuss. Im 8. Jahrhundert vor Christus schrieb der Prophet Hosea: Der Herr erhebt Anklage gegen die Bewohner des Landes, denn nirgends gibt es mehr Treue und Liebe. Keiner kennt Gott und seinen Willen. Man missbraucht den Gottesnamen, um andere zu verfluchen. Man verdreht die Wahrheit, man mordet, stiehlt, bricht die Ehe. Blutvergießen ist an der Tagesordnung. Wenn ich diesen Satz lese, klingelt es bei mir, egal wann ich die Tagesschau anschaue, der Satz Blutvergießen an der Tagesschau ist an der Tagesordnung, nicht in der Tagesschau, aber da kommt's vor. Das Hebräische, was hier steht, ist ganz kurz. Lo tirzach. Und wie gesagt, landläufig übersetzt, du sollst nicht töten, heißt es aber eigentlich, du sollst nicht morden. Das Wort, das hier gebraucht wird, tirzach, ist ein ungesetzliches, willkürliches, gemeinschaftswidriges Töten. So die Definition. Es ist kein Verbot jeglichen Tötens. Tiere dürfen getötet werden. So ist das Opfersystem im Alten Testament kein Widerspruch zum 6. Gebot. Und dieses Wort Tirzach wird auch nie verwendet im Zusammenhang mit dem Töten von Tieren. Das Verbot ist auch kein Verbot von jeglichem Töten. Es ist kein absolutes Verbot, menschliches Leben zu nehmen. Die Todesstrafe ist im Alten Testament für bestimmte Fälle vorgesehen. Da war Tötung ein gesetzliches Mittel. Ebenfalls das kriegerische Töten, das Töten als gemeinschaftserhaltende Handlung, ein Verteidigungskrieg. ist erlaubt. Und auch in diesen beiden Zusammenhängen kommt das Wort Tirzach im Alten Testament nicht vor. Das sechste Gebot bezieht sich auf Mord und Totschlag. Und diese beiden Begriffe, dabei geht es um die persönliche Liquidierung eines anderen Menschen. Bei Totschlag erfolgt die Tötung unbeabsichtigt. Bei Mord plane ich sie und führe sie vorsätzlich aus. Beides ist nach dem mosaischen Gesetz verboten. Aber jedes steht unter unterschiedlich schwerer Strafe. Das sechste Gebot regelt also das Recht auf Leben. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Er schenkt das Leben und will es erhalten. Der Tod ist kein Teil seines ursprünglichen Planes für den Menschen. Der Tod ist erst die Antwort auf die Rebellion des Menschen gegen Gott. Der Einfachheit halber rede ich jetzt, wenn wir also weiter über das sechste Gebot nachdenken, mit dem Wort Mord. Also ich spreche von Mord. Und Mörder haben, wie ihr es vielleicht aus der Gliederung schon entnommen habt, verschiedene Stile. Zweiter Punkt, die Mörder im Chicago-Stil. Der Begriff Al Capone ist, denke ich, den meisten von euch geläufig. Ein Krimineller der 20er Jahre in Chicago, der USA. Und man könnte meinen, heutzutage sieht es anders aus. Vor nicht allzu langen Jahren schrieb der Leiter Bill Hybels, der Pastor Bill Hybels, den viele kennen, Folgendes. Seine Gemeinde ist ja in Chicago. Chicago zählt immer noch zu den Städten der Welt, in denen man Mord auf Bestellung erhält. Seine Bürger sorgen immer noch für Schlagzeilen, wenn sie sich gegenseitig Schusswunden verpassen, Leichen in Autofriedhöfen verstecken und Zementschuhe benutzen, um ganz sicher zu gehen, dass ehemalige Freunde auf dem Grund des Chicago River liegen bleiben. Ihr wisst, was Zementschuhe sind? Man stellt jemanden in einen Eimer, gießt Zement rein, wartet, bis er hart ist und schmeißt ihn dann ins Wasser, und zwar da, wo es tief ist. Das sind Zementschuhe. Mord im Chicago-Stil. Das ging los, als Kain und Abel, dass der eine den anderen Bruder ermordet hat. Kurz nach dem Sündenfall. In einem Anfall von Eifersucht und Zorn erschlägt ein Bruder den anderen. Ein Drama ohne Gleichen. Denn bis dahin hatte kein Lebewesen das schreckliche Schauspiel eines menschlichen Todes gesehen. Aber wir wissen heute, dass das leider erst der Anfang der Tragödie war. Bis heute hält das an. Und immer wieder kommen Morde in die Schlagzeilen. Wie sieht es aus, wenn ich das Thema Abtreibung anspreche? Im Licht des christlichen Glaubens ist der Mensch-Embryo nicht ein potenzieller Mensch, sondern ein Mensch mit Potenzial. Unsere heutige Welt sieht das anders. Jutta Ditfurth, die Mitbegründerin der Grünen, wurde in einem Interview der Zeitschrift Cosmopolitan über ihren Standpunkt zu Familie und Schwangerschaftsverhütung befragt. Ich zitiere aus dem Interview. Cosmopolitan. Warum wollen Sie nicht heiraten? Frau Ditfurth, meine Form des Lebens ist für ein Kind mörderisch. Ich habe sehr wenig Zeit. Cosmopolitan, Sie haben zwei Abtreibungen hinter sich. Halten Sie nichts von Verhütung? Frau Ditfurth, na hören Sie mal, ich weiß viel zu viel über die Gefahren der Pille und selbst die ist ja nicht hundertprozentig. Also ich bin 36, da finde ich zwei Abtreibungen auf ein lustvolles, knapp 20-jähriges Geschlechtsleben relativ wenig. Hier wird der Mensch zur Ramschware. Und unsere Gesellschaft toleriert das. Der menschliche Embryo wird eben als potenzieller Mensch betrachtet. Also etwas, was noch zum Mensch wird. Ein Ding, das sich erst zum Menschen entwickelt. Doch bei Gott sieht das anders aus. Für ihn ist das Embryo bereits ein Mensch und es hat Potenzial. So sagt Gott zum Beispiel in Jeremia 1, Vers 5 zu Jeremia: Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Gott kennt den Menschen und er weiß, was er mit ihm vorhat, schon bevor der Mensch das Licht der Welt erblickt. Die Mediziner betrachten eine Person als lebend, wenn Herzschlag und Hirnstrom messbar sind. Bei einem ungeborenen Kind lässt sich nach 18 Tagen, das sind 2,5 Wochen, der Herzschlag messen. Und nach 40 Tagen, das sind 5,5 Wochen, der Hirnstrom. Aber fast alle Abtreibungen geschehen erst nach der 7. Woche. Ich weiß nicht, ob hier eine Frau unter uns ist, die mit diesem Thema persönlich zu tun hat, oder ein Mann, der seine Frau dabei im Stich gelassen oder sie sogar zur Abtreibung gezwungen hat. Aber wichtig ist, wenn wir schuldig geworden sind, gilt: Gottes heilende Gnade kann von aller Schuld befreien. Und das ist die gute Nachricht. Er vergibt Schuld. Er vergibt Sünde. Dann, wenn wir zu ihm kommen. Und so schreibt Paulus im Epheser 1: Ihn ließ er sterben zu unserer Rettung. Und unsere ganze Schuld hat er uns vergeben, weil Christus sein Blut vergossen hat. Wie gut, dass das Gebot Gottes nicht letztes Wort Gottes ist, sondern dass seine Liebe Vergebung und Neuanfang möglich macht. Ein anderes Thema möchte ich hier nur kurz erwähnen, weil ich denke, sonst sitzen wir zu lange noch hier. Mord und Totschlag beim Autofahren. Die Verrohung auf den Straßen und die Bereitschaft zur Handgreiflichkeit nimmt immer mehr zu. Weswegen der Gesetzgeber sich immer wieder dazu gezwungen sieht, die Gesetze, die Strafen zu verschärfen. In einem Fall, der jetzt sicherlich ein Extrem ist, aber von daher vielleicht ganz besonders für diese Tendenz steht, ist Folgendes geschehen, das ist in der Schweiz geschehen: Da haben abends und dann nachts zwei Autofahrer sich erst ein Rennen geliefert. Und als es dann aufgrund der Unvorsichtigkeit der beiden zu einem Crash kam, sind sie ausgestiegen und haben einander mit den Fäusten traktiert, bis einer ein Taschenmesser zog und dem anderen in die Brust stach. Und seine Freundin, die ihm zu Hilfe eilte, hat er auch mit dem Messer verletzt. Aber das war ihm immer noch nicht genug. In seiner Rage ging er an sein Auto, holte eine Kette hervor und schlug damit dann auf das Auto seines Kontrahenten ein. Erst die Polizei hat ihn dann gestoppt. Das ist sicherlich ein Extrembeispiel. Aber die Aggressionsbereitschaft im Straßenverkehr nimmt zu. Und das 6. Gebot, da geht es grundsätzlich um die Bewahrung des Lebens. Und Gott sagt Nein zu jeder lebensbedrohenden Aggression. Die USA zum Beispiel hat im letzten Jahrhundert mehr Tote im Straßenverkehr verloren oder gehabt, als in sämtlichen Kriegen zusammen. Man könnte hier dann auch noch einige andere Themen nennen, zum Beispiel Selbstmord oder Euthanasie. Auch das sind sicherlich Themen, die von diesem Gebot betroffen sind. Vielleicht sitzt aber jetzt der ein oder andere hier und denkt sich: Ja, ist ja alles schön und gut, aber ich habe noch nie jemanden umgebracht und werde es auch in Zukunft nicht tun. Der da vorne kann doch seine Predigt jetzt beenden, ist doch alles klar. Ist es das wirklich? Kommen wir zum Mörder im Vorstadtstil. Ich denke, wir gehören alle hier zu den Menschen, die viel zu zivilisiert und beherrscht sind, um bei einem Totschlag im Chicago-Stil mitzumachen. Aber wie sieht es denn aus mit dem, wie Jesus das sechste Gebot interpretiert. Jesus sagt, Matthäus 5, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Jesus steigert hier sozusagen die Strafe mit der Stärke des Ausdrucks, den man seinen eigenen Gefühlen verleiht. Jesus zeigt hier außerdem die augenfällige Ähnlichkeit zwischen physischer und verbaler Gewalt. Es besteht wenig Unterschied zwischen einem Messer und bösem Geschwätz, zwischen fliegenden Kugeln und einer üblen Zunge. Warum? Weil sie alle aus der gleichen Quelle stammen, aus einem hasserfüllten Herzen. Und sie töten alle. Wenn Chicago-Killer töten, greifen sie in Gottes Recht ein, die Dauer eines Menschenlebens zu bestimmen. Wenn die Vorstadtkiller töten, dann verletzen sie Gottes Recht, den Wert eines Menschen zu bemessen. Gott hat den Menschen zu seinem Ebenbild erschaffen. Er ist, wir sind Gottes Meisterwerk und sein wertvollster Besitz, für den er seinen eigenen Sohn geopfert hat. Und wir sind das nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Gott es beschlossen hat. Er hat es beschlossen, uns Menschen, mir und dir, einen hohen Wert beizumessen. Gott erachtet den Menschen für wertvoll, kostbar und würdig. Welches Recht haben wir da, Menschen als Verlierer zu bezeichnen, als Verrückte, als Nigger oder Gelbgesichter abzustempeln? Keines. Und Jakobus schreibt, mit ihr, gemeint ist die Zunge, preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die als Abbild Gottes erschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Meine Brüder, so darf es nicht sein. Das sechste Gebot trifft also auch friedfertige, brave Bürger. Erschreckend, oder? Ich stehe vor Gott in der Rolle eines Vorstadtmörders. Mit sorgloser Gleichgültigkeit und manchmal sogar mit Bosheit habe ich mit meinen Worten Menschen in Stücke gerissen. Ich stehe vor Gott als einer, der schuldig ist und verzweifelt Gottes Vergebung nötig hat. Aber auch mit der verbalen Äußerung sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Was ich sage, hat seinen Urgrund ja letztlich in einer falschen Herzenshaltung. Und so schreibt Johannes, 1. Johannesbrief, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Da haben wir ein Kennzeichen der Liebe, Hingabe des eigenen Lebens für die Brüder. Und natürlich sind da auch die Schwestern eingeschlossen. Doch wenn wir so weit sind, müssen wir uns die Frage stellen, was kann ich ganz praktisch tun, um dem sechsten Gebot Folge zu leisten? Und damit sind wir dann bei Punkt 4. Beseitige den Mörder in dir. Der erste Punkt wird euch vielleicht überraschen. Der erste Punkt heißt, sich selber mögen. Ein intaktes Selbstwertgefühl ist wichtig für ein ausgeglichenes Handeln. Die Psychologen haben es untersucht und festgestellt, wer sich selbst nicht mag, mag auch die Menschen um sich herum nicht. Und man kann es, wenn man es beobachtet, auch immer wieder feststellen. Habe ich Grund, mich als wertvoll und wichtig zu sehen? Ja, wir haben es eben gesungen. Wir finden es in den Psalmen und immer wieder in der Bibel. Ich zitiere exemplarisch hier Psalm 8. Ich bestaune den Himmel, das Werk deiner Hände, den Mond und alle die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen, es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über deine Geschöpfe, alles hast du ihm unterstellt. Wenn das kein Grund ist, sich selbst als wertvoll zu finden, zu erachten, dann weiß ich nicht, welches einer sein könnte. Beseitige den Mörder in dir. Ich darf mich als wertvoll achten, weil Gott mich wert geachtet hat und wert achtet. Aber zweitens auch, beseitige den Mörder in dir, indem ich ehrlich bin. Hiob sagte einmal, deswegen werde ich den Mund nicht halten, ich lasse meiner Zunge freien Lauf. Was mich so bitter macht, das muss heraus. Und das sehen wir in den Psalmen immer wieder. Gott kann Offenheit vertragen, Menschen jedoch nicht immer. Eins der wichtigsten Psalmen finde ich das Gebet, ist einer in den 50ern, die genaue Nummer weiß ich jetzt nicht, ist das Gebet von David wegen Saul. Ihr wisst ja, was Saul mit David gemacht hat. Er hat ihn verfolgt und wollte ihn töten. Und an einer Situation bekommt er die Gelegenheit, David versteckt sich in einer Höhle und Saul kommt rein, weiß nicht, dass David da ist und legt sich dort zur Ruhe. Was machen Davids Berater? Sie sagen ihm, töte ihn. Dann bist du deine Sorgen los. Und David sagt, nein, mache ich nicht. Und einer der Psalmen in den 50ern, wie ich meine, beschreibt das Gebet in dieser Situation, dass David betet. Und dort lässt er seinen Gefühlen freien Lauf. Und dort wünscht er Saul den Tod und drückt das sehr deutlich und sehr krass aus. Gott kann Offenheit vertragen. Und ich darf ihm sagen, wie es in mir aussieht. Das heißt nicht, dass ich danach handeln muss, so wie David in der Höhle Saul eben nicht getötet hat. Aber ich darf Gott sagen, wie es bei mir aussieht. Verliere ich was? Nö. Gott weiß doch sowieso, wie es in mir aussieht. Also kann ich bei ihm Dampf ablassen. Er verträgt es. Ich darf ihn fragen. Als Hiob mit Gott hadert, hat Gott es zugelassen. Wie lange hat Hiob gehadert? Und dann irgendwann hat Gott eingegriffen und mit ihm gesprochen. Ehrlich sein und Zusammenhänge erkennen. Ein Mann hat einmal einen Brief an eine Firma geschickt über ihren ausgesprochen schlechten Kundendienst. Daraufhin kriegte er einen Brief zurück, der ausgesprochen freundlich war, dem versehentlich eine folgende Nachricht beigelegt war. Schicken Sie dem Idioten Musterbrief B13. Die Wut im Bauch beginnt im Kopf. Wenn ich gekränkt werde, habe ich die Wahl. Konfrontiere ich den anderen oder ignoriere ich das, was er gesagt hat? Ich muss mich fragen, lohnt sich die Aufregung? Ich muss mich fragen, gibt es Alternativen? In den Sprüchen 19 heißt es, wer Einsicht hat, regt sich nicht auf. Es gereicht ihm zur Ehre, bei Kränkungen Nachsicht zu üben. Leicht gesagt, aber sicherlich nicht immer leicht gemacht. Tschenkisches Verhalten sollte man nicht übermäßig bewerten. Nach dem Hintergrund zu fragen, kann helfen, den anderen zu verstehen. Wenn ich auf Kränkungen nicht sofort eingehe, ist das auch eine Art von Selbstschutz. Und noch ein Zitat aus den Sprüchen, Kapitel 17, Vers 27. Wer wirklich etwas gelernt hat, geht sparsam mit seinen Worten um. Wer sich beherrschen kann, zeigt, dass er Verstand hat. beseitige den Mörder in dir, indem ich Zusammenhänge erkenne. Und der vierte Gedankenanstoß dazu, indem ich schnell loslasse. Ärger schlägt nicht nur auf den Magen, sondern kann auch für eine ganze Reihe anderer körperlicher Störungen verantwortlich sein. Nicht umsonst sagt man im Volksmund, ich könnte platzen vor Wut oder ich koche innerlich. Paulus sagt es im Epheser 4 so, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Und hier macht Paulus nicht die Bitte um Vergebung zur Grundlage. Er sagt, lass die Sonne nicht untergehen. Ob du den, der dich gekränkt hast, bis dahin noch gesehen hast, spielt keine Rolle. Vergib ihm. Es geht darum, den Zorn eben nicht zu kultivieren. Je mehr wir das tun und uns darin wälzen, umso eher kommen wir dazu, dass wir eine falsche Haltung und nachher auch eine falsche Handlung begehen. Vergeben heißt im Endeffekt auch gesünder leben. Wenn ich also provoziert werde, vielleicht mal einen Augenblick anhalten, nachdenken, wie reagiere ich? Konstruktiv oder destruktiv? Wenn wir also über das sechste Gebot nachdenken, Lothe Zach, dann stellen wir fest, es gibt nicht nur die Mörder im Chicago-Stil, die Menschen buchstäblich ums Leben bringen, sondern auch die Mörder im Vorstadtstil, die Menschen ihren Wert absprechen. Aber es gibt Möglichkeiten, auch an dieser Stelle das Gebot als Anreiz, als Zielmaßstab zu nehmen, an dem ich mich und mein Verhalten messe und ein neues Verhalten, ein besseres Verhalten einübe. Das fünfte Lebensprinzip heißt Kontrolle über den Zorn. Und da sind wir betroffen. Wir verbrauchen Vergebung und Gott schenkt sie. Selbst einem Mörder wie Mose, David und Paulus. Und da besteht doch Hoffnung für uns, oder? Amen.